Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und der Künstler Peter Baldinger.
Ich arbeite hier über Bilder von Pablo Picasso und von Willem de Kooning.
Hier damit meint Peter Baldinger sein Atelier in Niederflattnitz. Der Ort der Kreativität liegt im Erdgeschoss eines ehemaligen Gasthauses. Betreten wird er durch einen begrünten Innenhof, der teilweise überdacht ist. Die Gegend ist eine Quelle der Inspiration und während der Zeit der Pandemie auch eine der Selbstreflexion. Weeping Woman heißt der Zyklus, der während des letzten Jahres entstanden ist.
Und es handelt sich um eine Serie von Bildern, die alle Frauenbilder zeigen, letztlich Bilder gezeichneter Frauen, die nicht ursprünglich von mir sind. Und das Thema kommt letztlich von Pablo Picasso, wenn auch hier in der englischen Übersetzung, Weeping Woman, ist eine weinende Frau, die zum ersten Mal bei ihm in dem epochalen Werk Guernica vorkommt. Die Frau, die den Tod ihres Kindes beweint. Und in späterer Folge hat Picasso ganze Serien gemacht von weinenden Frauen. Das hat mich inspiriert, gerade im vergangenen Jahr, in einer Zeit, die pandemiebedingt unser Leben verändert hat, uns alle gezwungen hat, uns aus der Sozietät heraus zu begeben, zu Hause zu bleiben. Ich habe viel Zeit ausschließlich im Atelier verbracht. Und vielleicht bin ich auch durch ein Nachdenken über die eigene Vergangenheit, über den eigenen Umgang mit anderen Menschen, etwa mit den Frauen meines Lebens, ich war zweimal verheiratet, darauf gekommen, mich diesem Thema zu widmen. Wobei es natürlich auch immer bei mir den Zugang über die reine Optik gibt, die mich interessiert. Also das waren die Picassos, die Weeping Women und dann in der Folge auch habe ich das Ganze noch erweitert auf Frauenbilder nach Willem de Koonings berühmten Womanbildern. Wobei das Interessante ist, dass auch de Kooning bei seinen abstrakten expressionistischen Bildern sich bezieht auf Guernica von Picasso.
Pablo Picasso, der in Spanien geborene Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts, hat das beinahe 3,5 mal 8 Meter große Ölgemälde als Reaktion auf die Bombardierung der baskischen Kleinstadt Guernica durch die deutsche Legion Condor geschaffen. Es war der 26. April 1937, als die deutsche Luftwaffe ihren ersten Angriff auf die Bevölkerung ohne militärisches Ziel durchführte. Zweck des Bombardements war die Demoralisierung der Zivilbevölkerung, außerdem ein Munitionstest der deutschen Luftwaffe. Guernica, das ist eine heilige Stadt für die Basken und durch den Abwurf von Spreng- und Brandbomben wurde sie in Schutt und Asche gelegt. Kampfflugzeuge setzten den Fluchtversuchen der Zivilbevölkerung ein tödliches Ende. Bis heute gilt dieses Werk als einer der eindrucksvollsten Antikriegsikonen der Menschheit. Peter Baldinger hat sich damit auseinandergesetzt und die weinenden Frauen durch eine Riffelglasscheibe betrachtet und dadurch die Grenzen der optischen Wiedererkennbarkeit auf die Probe gestellt.
Diese Bilder sind alle in meiner Serie Diffusions. Und die Diffusions, die ich schon seit 15 oder 20 Jahren mache, sind Bilder, bei denen ich das Sujet durch eine Riffelglasscheibe betrachte. Das ist also diese Glasscheibe, die zwar Licht durchlässt, aber das Bild zerfetzt. Ein Effekt, der mir wahnsinnig interessant erscheint, weil er uns Dinge zeigt, die wir durch unsere Erfahrung und durch die Bilder in unserem Kopf erkennen, obwohl das Sujet niemals wirklich realistisch zu sehen ist. Das ist, was mich interessiert und was ich seit langem mache. In dem speziellen Fall bringt es natürlich, wenn man sich jetzt die Bilder Picassos vorstellt, die ja ihrerseits schon eine Auflösung des Normalen in sich bergen, mit Nasen auf der Seite und mit teilweise Porträts, wo ich gleichzeitig ein Enfass und gleichzeitig ein Profil zu sehen glaube. Hier ist also schon die kubistische Auflösung vorhanden. Und wenn ich das dann noch einmal mit meiner Methode des Bildes, das durch diese Glasscheibe diffundiert, wie ich also empfinde, darum nenne ich sie Diffusions, mit meiner solchen Methode betrachte, dann kommt natürlich eine noch größere Form der Auflösung, eine noch größere Entfremdung heraus. Trotzdem, und das ist interessant, weil durch unsere Vorbildung, durch die Bilder, die wir im Kopf haben, erkennen wir sehr wohl, woher etwas kommt.
Dazu gehört auch das Bildnis von Dora Maar, der Muse und Geliebten von Pablo Picasso. Mit 26. Oktober 1937 datierte dieser das Bild, das in der Tate Modern in London zu sehen ist. Es ist der Höhe- und Schlusspunkt einer Serie von weinenden Frauen, die Picasso von Mai bis Oktober 1937 geschaffen hat. Peter Baldinger betrachtet sie neu.
Ich habe bei meiner Bearbeitung oder Interpretation von Picasso-Bildern nicht nur Bilder explizit aus den Serien Weeping Woman, sondern natürlich auch aus den Porträtserien so etliche Dora Maars genommen.
Wenn es eine gewisse Reflexion auf dein Leben war, eine gewisse Reflexion auf die Frauen, die dein Leben begleitet, wohl auch geprägt haben. Du hast doch drei Kinder. Du hast die Frauen verlassen, hast sie weinend zurückgelassen. Was hat das mit deiner Seele gemacht?
Ich habe verlassen, ich bin genauso verlassen worden. In jedem Fall bleibt man weinend zurück. Es blieben also meine Partnerinnen weinend zurück. Es blieb natürlich auch ich weinend zurück. Ich darf dazu sagen, dass wir alle, über die wir jetzt hier unbekannterweise für die Zuhörer sprechen, im besten Einvernehmen sind, Freunde sind und letztlich Familie sind, natürlich auch mit unseren Kindern. Aber natürlich wird man verletzt und verletzt selber, und das ist auch ein Teil des Lebens.
Neben Diffusion ist Auflösung ein prägender Terminus in Peter Baldingers Arbeiten. Er zieht sich durch sein gesamtes Werk, vielleicht auch durch sein Leben. Auflösen, das ist ein Wort mit vielen Assoziationen. Man löst eine Ehe auf, Freundschaften, Arbeitsverhältnisse. Sagt man löse sich selbst auf, meint man damit einen psychischen Ausnahmezustand und einen physischen Zerfall. Im Bereich der digitalen Fotografie ist die Auflösung das Maß für die Qualität. Vor allem in Peter Baldingers Serie Low Resolution kommt die Summe der Bedeutungsgeschichten des Begriffs Auflösung auf besondere Art und Weise zum Ausdruck. Und wie ist es mit der Auflösung in Peter Baldingers Leben, welches beruflich als Gerichtsreporter begann? Ist auch sein Leben durch Auflösungen geprägt? Findet dieses Leben durch die Kunst eine Antwort oder die Auflösung eines Rätsels?
Das ist eine recht interessante Frage, auf die es nicht so leicht ist, spontan eine Antwort zu geben. Tatsächlich ist diese bisherige Biografie wirklich nicht sehr pfeilgerade unterwegs gewesen, sondern eher, wie wir die Spur des Hasen kennen, wenn er über die Felder vor etwas davonläuft. Die Kunst allerdings oder das Machen von Kunst ist das wirklich Kontinuierliche, solange ich mich zurückerinnern kann, und wo am allermeisten ich wirklich eine Planung und ein Konzept erkennen kann in meinem Weg.
Peter Baldingers Lebensweg war also ein durchaus kurvenreicher, ein Leben mit vielen Abstechern in unterschiedliche Genres, aber auch eines, das in irgendeiner Art und Weise immer von der Kunst begleitet war. Ursprünglich war es die Kunst, als Gerichtsreporter und Journalist packende Geschichten zu erzählen, Zeitungen und Magazine zu illustrieren, ebenso das Buch von Gregor von Rezzori, das 1991 im Verlag Jugend und Volk erschienen ist. Außerdem zeichnete Peter Baldinger für das Corporate Design des Wiener Belvederes und die Publikationen des Museums während der Direktion von Agnes Huslein-Arco verantwortlich. Gleichzeitig setzte er immer wieder künstlerische Interventionen in die Landschaft. 2012 beispielsweise das Beethoven-Beet im Bosquet des Kammergartens im Wiener Belvedere oder A Paradise Diffusion im Jahr 2016. 2018 war dann das Gartenreich des Sauvörlitz dran. Dort ließ er im klassizistischen und neogotischen Architekturensemble umschlossenen Kirchhof sowie im Louisium Amor Psyche suchen.
Amor sucht Psyche besteht aus zwei Teilen. Im Schlosspark des Louisiums habe ich ganz große Landschaftsspiegel gebaut, also mitten in diesen wunderschönen englischen Garten gestellt, sodass der Betrachter, wenn er in den Garten schaut, Fehler in der Landschaft sieht. Das heißt, durch die verzerrte Spiegelung ergibt sich, die übrigens ganz verwandt ist mit meinen Bildern, mit meinen Diffusions, ergibt sich, dass da etwas nicht stimmt. Für mich Symbol dafür, dass Amor mit seinem Pfeil nicht trifft, weil er praktisch ins Leere schießt. Und im Park vor dem sogenannten Haus der Fürstin habe ich in einer Grünfläche mit Blumen eine blühende Potenzialverlaufskurve in die Landschaft gezeichnet. Eine Potenzialverlaufskurve, das habe ich von meiner Tochter Pia gelernt, einer Psychiaterin. Eine Potenzialverlaufskurve zeigt den Verlauf von Erregung, etwa zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Sexualität. Also das starke, rapide Ansteigen, dann auch das Abfallen wieder, das sogar bis unter die Nulllinie hinuntergeht und dann gibt es eine Beruhigung und dann ist wieder alles normal. Diese Kurve ist hochinteressant und unabhängig davon, wie sie jeweils individuell ausgebildet ist, sie schaut so aus. Und das habe ich dort setzen lassen. Und man konnte es am schönsten vom Kirchturm aus fotografieren. Das ist die blühende Potenzialverlaufskurve. Die und die Landschaftsspiegel sind gemeinsam meine Methode gewesen, zum Ausdruck zu bringen, dass die Fürstin ein unerfülltes Liebesleben.
Die Fürstin war die Gemahlin von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau. Von ihm reich beschenkt war sie doch zeitlebens auf der Suche nach Liebe. Luise, geborene Prinzessin von Brandenburg-Schwendt, und Leopold III., Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, heirateten im Juli 1767 im Schloss Charlottenburg bei Berlin. Wie üblich damals war es eine Bündnisehe, in diesem Fall von König Friedrich II. Von Preußen befohlen. Luise gehörte einer Nebenlinie der preußischen Hohenzollern an, in deren Pflicht Franz von Anhalt-Dessau stand. Zuneigung oder gar Liebe der Partner, die spielte damals bei der Eheschließung keine Rolle. Sie konnte sich entwickeln oder, wie im Fall von Luise und Franz, eben nicht. Und so gingen die beiden kurz nach der Geburt des Erbprinzen 1769 eigene Wege. Vor der Liebe schützte das die beiden aber nicht. Sie blühte im Geheimen, für Luise allerdings auf Dauer nicht erfüllend. So blieb sie im Louisium, blieb auf ihrem Schloss mit der Gartenanlage zurück. Peter Baldingers Potenzialverlaufskurve und die Landschaftsfenster erinnerten mehr als 200 Jahre nach dem Tod der Fürstin an ihr Leben. Die Ehe- und Liebesgeschichte von Luise und Franz von Anhalt-Dessau war aber nicht der Anlass, warum Peter Baldinger eine Einladung für eine künstlerische Intervention erhalten hat. Vielmehr war es eine Ausstellung über Werke der Malerin Angelika Kaufmann im Haus der Fürstin.
Es ist die Fürstin eine Freundin gewesen der Malerin Angelika Kaufmann. Man hat sich in Rom kennengelernt und füreinander interessiert. Und die Angelika Kaufmann wurde 2018 in diesem Haus der Fürstin in Wörlitz ausgestellt, eine große Retrospektive. Und ich bin dazu eingeladen gewesen, im Garten eine zeitgenössische Intervention dazu zu gestalten. Jetzt ist eines der Hauptwerke von Angelika Kaufmann das Bild Amor und Psyche, das auch damals zeitgenössisch im Besitz der Fürstin Luise gewesen ist und zu dieser Ausstellung wieder zurückgekommen ist. Die Fürstin wiederum, mit deren Geschichte ich mich auseinandergesetzt habe, hat in ihrem Leben kein wirkliches Glück mit der Liebe gehabt. Mit dem Fürsten selbst, der sich kaum für sie interessiert hat, hat es nicht wirklich ein Zusammenleben gegeben. Der war zwar sehr großzügig und vermögend und hat ihr mehrere Häuser und Schlösser gebaut, aber eigentlich um einen Ruf von ihr zu haben. Mit einem Kunsthistoriker, den sie gemeinsam mit Winkelmann kennengelernt hat und mit dem sie eine lebenslange Freundschaft unterhalten hat, wollte sie leben. Den wollte sie sogar heiraten. Der hat sie aber letztlich auch zurückgestoßen, weil er gesagt hat, es ist gesellschaftlich unmöglich und er kann nicht die Fürstin heiraten, selbst wenn sie sich also von ihrem Mann trennen würde. So ist sie also eine, die immer die Liebe gesucht hat, aber von der Liebe nie gefunden wurde. Das hat mich dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen und meine Installation nicht Amor und Psyche, sondern Amor sucht Psyche zu nennen.
Und 22.000 vielfarbige Violen für das Beethoven-Porträt setzen zu lassen, ebenso unterschiedlichste Gemüsepflanzen sowie einen Spiegelkubus für A Paradise Diffusion. 12.000 Tagetes mit ihren leuchtend gelb-orangen Blütenköpfen reflektierten sich in drei Spiegeln. Peter Ballinger setzt Maßstäbe zeitgenössischer Gartenkunst, schreibt Brigitte Mang, Vorstand und Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, im Katalog zur künstlerischen Intervention. Auch hier verbindet der Künstler Altes mit Neuem, Barockes mit zeitgenössischer Kunst. In allen seinen künstlerischen Bereichen, bei seinen Interventionen und Installationen, ebenso bei seinen Papierarbeiten, geschieht dies. Schon vor seinen jüngsten Arbeiten über die weinenden Frauen und der Beschäftigung mit den beiden Ausnahmekünstlern Pablo Picasso und Wilhelm de Kooning ist er mit Meisterwerken der Kunstgeschichte in Dialog getreten, schuf Variationen nach Goya oder Velázquez. Wie aber ist es zur neuen Technik gekommen, mit den Meisterwerken der Kunstgeschichte in Dialog zu treten, sie zu diffundieren, aufzulösen?
Zur Frage, wie es vom Journalismus zu dieser Art von Bildern kommt. Und es trifft ja nicht nur auf meine Diffusions zu, sondern auch auf die späteren Low Resolutions, wo ich in ganz großen 10x10 cm großen Pixel mein Sujet auflöse, sodass fast nichts mehr da ist außer Farbflächen. Bei weiter Entfernung, weitem Betrachtungsabstand und zusammengekneiften Augen erkennt man aber auch da wieder den Ursprung des Sujets. Es kommt dazu, weil ich als Reporter nicht nur beim Text, sondern auch beim Bild draufgekommen bin, dass man, und das hat jetzt gar nichts mit der Färbung eines Mediums zu tun, bei dem man arbeitet, mit der politischen Einstellung. Es hat ganz einfach mit den technischen Gegebenheiten zu tun. Man war bei einem Vorfall, der eine komplexe, interessante, ich sage jetzt einmal große Geschichte ist. Man hat dort auch die Fotos angefertigt von dem, was man ganz unmittelbar erlebt hat als Reporter. Und natürlich auch mit dem Instinkt, den man dazu hat, wo das alles drauf ist, was man erlebt. Dann kommt man zurück in die Redaktion und stellt fest, man hat gerade einmal 17 Zeilen Platz, um die Geschichte zu erzählen. Und man hat, obwohl die dramatische Szene sich wunderbar in einem Landscape-Format ausgebreitet hat, nur ein Hochformat, ein kleines fürs Bild zur Verfügung. Das heißt, es wird abgeschnitten, es wird verkürzt, es wird dadurch verzerrt und für meine Empfindung, es stimmt letztlich nicht mehr. Das, was der Rezipient am nächsten Tag in der Zeitung liest, auch beim besten Willen, ist nicht das, was ich selber gesehen habe. Und dadurch bin ich drauf gekommen, erstens, mich irgendwann vom Journalismus zu verabschieden und zweitens in meiner Kunst mich genau dem zu widmen, dass ich mit meinen Bildern versuche, die Menschen darauf aufmerksam zu machen oder darauf hinzulenken, schau ein zweites Mal. Schau ein zweites Mal. Bilde dir erst dann ein Urteil, wenn du wirklich erkannt hast. Und das sind meine Methoden der Auflösung. Sie zwingen den Betrachter ein zweites Mal hinzuschauen.
Zum Beispiel bei der Installation Happiness is a Warm Gun im Museum der Bildenden Künste in Leipzig.
Meine neue Serie, wo seit Herbst vergangenen Jahres schon eine große Zahl von Bildern entstanden sind, heißt Arbeitstitel The Beauty of Aggression. Und Dazu kommt es vielleicht auch wirklich ein bisschen im Zusammenhang mit der Situation, in der wir uns derzeit befinden, weil erkennbar ist, dass es überall, nicht nur in klassischen Bürgerkriegsländern, wo wir das immer schon kennen, dass es Tumulte gibt, dass es Auseinandersetzungen zwischen Ordnungskräften und der Bevölkerung gibt. Mehr und mehr stellen wir das auch in unseren demokratischen Gesellschaften fest, wo irgendwie auch die Dinge aus den Fugen geraten, aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich jetzt gerade daran denke, was wir alle für vollkommen unmöglich gehalten hätten, dass noch vor wenigen Wochen in Amerika gewaltsam in den Kongress eingedrungen wurde, ja, dass bei uns hier in Wien das eine oder andere Mal es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten kommt, dann ist das schon eine Häufung, die mich möglicherweise dazu anregt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und hier nehme ich wieder die Bilder für meine Kunst, teilweise aus den Medien, von aktuellen Zeitungsbildern, und mische sie auch mit Schlachtenbildern aus dem 18. Jahrhundert. Denn es ergibt die gleiche Ästhetik, und das ist, was mich interessiert. Es ist sehr, sehr ähnlich. Ja? Es ist keine Frage der Zeit, wie es ausschaut, wenn Menschen aufeinander losgehen, wenn Opfer am Boden sind und Täter sich mit Gewalt darüber beugen. Das ist auf alten Schlachtenbildern, das ist bei Goya und das ist in Zeitungsbildern des ausgehenden 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts immer das Gleiche. Und ich beschäftige mich auch hier wieder sozusagen mit der Ästhetik dieser Situationen, ohne dafür jetzt gehaut werden zu wollen. Aber die ist das Interessante. Und das sind die Bilder, die gerade bei mir jetzt im Atelier entstehen.
Sie hörten Peter Baldinger bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint.
Ich bin ein Maler und ich habe natürlich Methoden entwickelt, wie ich mich dabei ausdrücken will oder was ich dabei sagen will. Gebe aber zu, dass ich noch nicht sehr viel hinterfragt habe, ob das auch tatsächlich so verstanden wird, wie ich verstanden sein will. Aber es ist mir so wichtig, es zu machen, schon allein von der haptischen, körperlichen Tätigkeit, den Pinsel einzutunken und die Farbe auf die Leinwand zu applizieren. Das Malen an sich ist mir ganz wichtig. Ich halte es aber trotzdem nicht für irgendeine energetische oder schöne Sache, sondern ich halte es für eine Arbeit, die ich machen muss. Es ist für mich ein totaler Zwang.
Auf Wiederhören, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.